Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Millionen Christen werden weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt, Tag für Tag. Hass und Gewalt treffen Angehörige aller Religionen, Christen aber in besonderem Maße. Bedrängte und verfolgte Christen brauchen unsere Hilfe, sie brauchen unser Gebet und sie brauchen Aufmerksamkeit. Seit vielen Jahren tun die Kongresse Christenverfolgung heute auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd genau das. Sie richten den Fokus auf Länder, in denen Christen benachteiligt, diskriminiert oder gar verfolgt werden. Und einen der Organisatoren der Kongresse, der ist mir jetzt telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Kuno Kallenbach.
Ja, herzlich willkommen, Herr Niggewöhner.
Ja, Herr Kallenbach, wir sprechen heute über Christenverfolgung, über Ihren Kongress. Und da fällt auf, der Begriff Christenverfolgung, der wird ja in manchen Kreisen nicht so gern gehört. Es gibt viele, die sagen, man solle doch lieber etwas pauschaler von Religionsfreiheit und Menschenrechten sprechen. Würden Sie dennoch sagen, dass er gerechtfertigt ist?
Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen ja auch über Verfolgung, wenn es um die Uiguren in China oder um die Rohingyas in Bangladesch oder Myanmar geht. Es ist einfach ein Faktum und das sollten wir nicht verschweigen. Auch nicht aus politischer Korrektness heraus nicht. Schließlich sind die Christen die am meisten verfolgte religiöse Gruppe. Wenn Politiker und Diplomaten das vorsichtiger tun, habe ich Verständnis. Aber wir als Kirche sollten offen darüber reden.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Christen sind die am meisten verfolgte Religion. Warum werden denn Christen heute verfolgt oder diskriminiert?
Zumeist werden sie ja in muslimischen, kommunistischen oder religiös-nationalistisch ausgerichteten Staaten verfolgt. Oft entzündet sich die Verfolgung in Missionssituationen und am Wahrheitsanspruch. Wenn Menschen für sich den christlichen Glauben als die Wahrheit gewinnen und sich dafür entscheiden, Muslimen stehen dann in der Konversion vor dem Abfall von ihrem Glauben. Und viele sehen das als Blasphemie. Und deswegen werden dann Verfolgungs- und Diskriminierungsereignisse aktuell.
Jetzt haben Sie gerade schon eine Unterscheidung gemacht. Sie haben gesagt, Christen werden in kommunistischen Ländern verfolgt oder aber in streng islamischen Ländern. Gibt es da noch weitere Arten der Verfolgung, andere Gründe, warum Christen verfolgt werden?
Naja, es gibt vor allem dann auch gesellschaftliche Ausgrenzungen, also im sozialen Bereich, etwa in einem Dorf, oder auch wirtschaftliche Benachteiligungen. Es gibt dann Mobbing, auch seelische Repressalien, die Ächtung dann auch in Familien oder ganzen Clans, bis hin eben zu Gefängnis, Folter und Tötung. Ja, das gibt es.
Man muss vielleicht, um das zu verstehen, sich auch ein bisschen in die Gedankenwelt der Verfolger hineindenken. Wir leben ja in unserer christlich geprägten Kultur und für uns ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass alle Menschen gleichwertig sind. Aber ein Hindu-Fanatiker in Indien zum Beispiel, der sieht das wahrscheinlich ganz anders.
Ja, so ist es leider. Aber diese Fanatiker unterschiedlicher Couleur, die sehen das ja einlinig. Für sie gibt es nur eine Linie, eine Religion. Wir aber leben in einer globalisierten Welt und müssen daran arbeiten, dass Toleranz und Verständnis füreinander wächst, auch für die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Religionen, dass dazu Akzeptanz wächst. Daran sollten wir uns beteiligen.
Gibt es derzeit Entwicklungen oder auch Weltregionen, die Ihnen besonders Sorgen machen?
Ich denke hier an Nordkorea und China. Gerade in China wird durch die digitale Revolution alles sehr intensiv überwacht. Und das betrifft auch das religiöse Leben. Und dadurch sind viele Kirchengemeinden, aber auch einzelne Personen in einer ständigen Überwachung und das kirchliche Leben wird dadurch erschwert. Und dann ist als nächstes Indien zu nennen. Da ist der hinduistisch geprägte Nationalismus so miteinander verwoben, dass Andersgläubige zunehmend ausgegrenzt werden. Das betrifft dann Christen genauso wie Muslime. Oder auf jeden Fall auch Afghanistan, Pakistan und Iran. Ja, man kann die ganze muslimische Welt nennen, dass dort zu viele extreme und extremistische Islamisten am Werk sind. Und das ist eine große Bedrohung. Vielleicht kurz kann man zusammenfassen. Am meisten Verfolgung gibt es im Kommunismus, in diesem religiös verbrämten Nationalismus und in einem extremen Islamismus.
Jetzt haben Sie schon einige Länder genannt, aber das oder diese Länder liegen uns doch bisweilen ein bisschen fern. Aber ist das Thema Christenverfolgung nicht auch schon längst bei uns angekommen oder rückt es näher?
Ich würde in Mitteleuropa, in Deutschland, Schweiz, Österreich, nicht von Christenverfolgung sprechen. Wir praktizieren hier Religionsfreiheit. Allerdings nehmen Antisemitismus und Abgrenzungen bis hin zu Abwehrmechanismen gegen alles Religiöse zu. Wir sind nicht mehr die alles bestimmende Religion. Und wir werden gleich behandelt wie alle anderen. Aber es gibt auch eine Wut gegen die Christlichkeit, unter deren Deckmantel sich Missbrauch im sexuellen Bereich in allen Kirchen entwickeln konnte und Machtmissbrauch in unseren Kirchen. Und da sehe ich ein scharfes Umgehen, einen scharfen Umgang mancher Politiker aus bestimmten Kreisen gegen christliche Kirchen. Aber von Christenverfolgung würde ich noch nicht sprechen.
Wie steht es denn um das Interesse an dem Thema Christenverfolgung? Ist die Öffentlichkeit in den letzten Jahren dafür sensibler geworden hier bei uns?
Also die noch amtierende Bundesregierung hat ja einen Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit eingerichtet. Dadurch wird im Bundestag jährlich einmal über die weltweite Religionsfreiheit berichtet und auch diskutiert. Und durch die öffentlichen Statements im Parlament, aber auch die Statements von Volker Kauter, ist das Thema in den letzten 20 Jahren doch vermehrt in die Medien gekommen. Ja, hier sehe ich Fortschritte.
Ja, und dass das so ist, das liegt sicherlich auch an Ihrer Arbeit und an den Kongressen, die Sie durchführen. Und über den aktuellen Kongress wollen wir sprechen. Ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Ziel dieser Kongresse ist sicherlich, über diese Lagen weltweit zu informieren. Gibt es denn weitere Anliegen des Kongresses?
Ja, auf jeden Fall. Da ist zum einen die ökumenische Vernetzung. Und auch die europäische Ausrichtung. Wissen Sie, wenn Menschen in betroffenen Ländern verfolgt werden, dann fragt man nicht danach, ist der katholisch, anglikanisch, freikirchlich oder evangelisch? Das ist ein Christ. Und hier sind wir alle gleich. Hier werden wir gemeinsam als Christen definiert und erkannt.
Und ich glaube, es ist eine Eigenart des Kongresses, dass da nicht nur Fachleute zusammenkommen, die sich dieses Themas annehmen, sondern die verfolgten Christen sprechen selbst. Also sie sind als Gäste vor Ort.
Ja, das ist sogar das Wichtigste, dass sie selbst zu Wort kommen, dass sie ihre Lage persönlich beschreiben und konkrete Vorgänge aus ihrem Land, aus ihrer Stadt darstellen und wie sie dann auch ganz konkret Bitten äußern, unterstützt zu werden, bis hin zu ganz persönlichen Begegnungen. Aber ich muss noch mal auf Ihre vorherige Frage zurückkommen, wo es um die Anliegen des Kongresses geht. Da geht es auch noch mal darum, dass durch Politiker und Resolutionen mit vielen anderen zusammen ja ein Beauftragter zum Thema Religionsfreiheit eingerichtet wurde. Und dann ist es auch nochmal wichtig, dass die Akteure zu gemeinsamen Handeln motiviert werden.
Weltkirche aktuell, heute musikalisch ganz im Zeichen des Ausnahmepianisten Wladimir Horowitz. Hier spielte er als 20-Jähriger das Choralvorspiel »Nun freut euch, lieben Christengemein«, Bach-Werke-Verzeichnis 734. Unser Schwerpunktthema heute ist Christenverfolgung weltweit und das Recht auf Religionsfreiheit. Mein Gast dazu ist Kuno Kallenbach, einer der Veranstalter des Kongresses Christenverfolgung heute, der vom 14. bis 17. November im Haus Schönblick in Schwäbisch Gmünd stattfinden wird. Jetzt schauen wir nochmal auf Ihre Gästeliste. Wen haben Sie denn dieses Jahr eingeladen?
Wir haben Gäste aus Indien, aus Nigeria, aus Pakistan, dem Iran, aus Eritrea, Algerien, Libanon, aus dem Jemen, Armenien und dem Südsudan. Leider ist es jetzt auch schon in zwei Fällen zu Absagen gekommen wegen Corona.
Herr Kallenbach, Sie haben eben schon den ökumenischen Aspekt des Kongresses erwähnt. Ist nicht Christenverfolgung generell ein Thema, das sich besonders gut für die Ökumene eignet? Also zumindest viel besser als diese ganzen theologischen Diskussionen, die man immer wieder hört.
Auf jeden Fall. Da ist ganz viel möglich und da wird auch schon ganz viel zusammengearbeitet. Das finde ich auch wunderbar. Und der Kongress ist auch eine Hilfe dazu, dass sich Leiter und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Organisationen ins Gespräch kommen. Der frühere Kurienkardinal Kaspar sprach immer von der Ökumene der Verfolgten, der Märtyrer. Und ich glaube, hier ist die Ökumene so nah wie sonst an kaum einer anderen Stelle.
Mhm. So läuft es also auf Ihrem Kongress. Haben Sie weitere Ideen, wie eine vertiefte Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zwischen den christlichen Kirchen und Denominationen konkret aussehen könnte, jetzt abseits eines solchen Kongresses?
Also ich rate zu persönlichen Begegnungen und zu Absprachen in bestimmten Ländern, in bestimmten Gegenden, zu bestimmten Zielgruppen zu kommen. Dass nicht evangelische und katholische Initiativen an dem gleichen Ort, an der gleichen Zielgruppe arbeiten, sondern dass man sich da aufteilt und miteinander im Gespräch ist. Das ist auf jeden Fall hilfreich und sinnvoll. Aber die Initiative kann nicht von uns ausgehen. Diese können wir initiieren und bitten, in diese Richtung zu denken und zu planen.
Nun haben wir als Christen ja auch die Aufgabe, die frohe Botschaft zu verkünden, nicht nur Probleme zu besprechen. Wird auch das auf Ihrem Kongress berücksichtigt?
Ja, auf jeden Fall. Der Glaube kommt ja aus dem Hören des Evangeliums. Gerade in diesem manchmal bedrückenden Thema ist der Grundton der Freude aus dem Evangelium ganz wichtig und entscheidend. Dass wir die Freude des Glaubens betonen und nicht das Leid in den Vordergrund stellen. Und das ist ja das Eigenartige, wenn Sie diesen Menschen begegnen aus diesen bedrückten Situationen. Es entsteht eine tiefere Freude aus dem Evangelium, wie das in unseren Gegenden in Mitteleuropa sich manches Mal entwickelt.
Sie haben eben schon den Religionsbeauftragten der Bundesregierung, Markus Grübel, erwähnt, auch Volker Kauder, der sich dieses Themas jahrzehntelang angenommen hat und jetzt aus dem Bundestag ausscheidet. Haben Sie weitere Mitstreiter aus Politik und Gesellschaft? Versuchen Sie, an diese Leute ranzukommen, um das Thema noch mehr in den Fokus zu rücken?
Ja, wir schreiben jetzt zum Beispiel für diesen Kongress viele Bundestagsabgeordnete hier aus unserem Umkreis an. Wir sind auch im Kontakt mit dem Stephanuskreis. Der ist im Rahmen der CDU-CSU-Fraktion entstanden. Dazu gehören etwa 80 Parlamentarier. Die haben einen Sensor für das Thema. Und was mir auch auffällt, im Feuilleton der Zeit liest man erstaunlich oft etwas über die Situation der Verfolgung. Und da sollten wir als Christen immer wieder auch mal zu diesen Zeitungsredaktionen schreiben oder uns auch ganz persönlich an Bundestagsabgeordnete wenden und auf bestimmte Situationen, die uns auf dem Herzen liegen, auch ansprechen.
Mir sind, ich war vor 2 Jahren auf Ihrem Kongress, die vielen jungen Leute aufgefallen, die daran teilgenommen haben. Wie erreichen Sie die denn?
Also ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung. Leider sind es noch viel zu wenige junge
okay.
Leute.
Ich meine das vielleicht im Vergleich zu unserer Klientel, das kann natürlich sein. Aber klar, man will immer noch mehr junge Leute erreichen.
Genau, das ist eine der Herausforderungen und ich kann mir nur vorstellen, dass es durch persönliche Begegnungen von betroffenen Christen und Christinnen aus diesen Ländern zu einem neuen Aufbruch auch in der jüngeren Generation hin zu dieser Thematik geben kann.
Herr Kallenbach, blicken wir gegen Ende unseres Gesprächs noch ein wenig voraus. Das Amt des EU-Sonderbeauftragten für Religions- und Glaubensfreiheit war 1,5 Jahre nicht besetzt und die Europäische Kommission wollte das Amt sogar ganz abschaffen. Das ist doch eigentlich ein schlechtes Zeichen. Müsste es nicht genau umgekehrt laufen, dass man da auf diesem Feld noch mehr tut?
Ja, das war ein ganz schlechtes Zeichen, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass unter der Präsidentin der Kommission, Frau von der Leyen, so eine Entscheidung getroffen wurde. Aber die Kommission hat auf Proteste aus unterschiedlichen Kirchen reagiert und einen Beauftragten benannt. Der ist jedoch in Griechenland Minister geworden und jetzt hoffen wir bald auf eine neue Berufung. Aber an diesem Beispiel wird auch deutlich, wenn wir uns artikulieren und Forderungen stellen, dann sind politische Gremien auch in der Lage, Entscheidungen zurückzunehmen und auf die Bedarfe von Kirchen und von Christen Rücksicht zu nehmen.
Jetzt werden wir hier in Deutschland bald, es steht noch nicht fest wann, aber wir werden eine neue Bundesregierung haben. Wie lautet denn Ihr Wunsch an die neue Regierung?
Ja, dass sie das Amt des Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit beibehält und in dieser Frage fraktionsübergreifend die Unterstützung der Christen in betroffenen Ländern als staatstragende Aufgabe begreift. Das ist mein Wunsch an die neue Bundesregierung. Und der Kongress hat auch die Absicht, eine Resolution in diese Richtung zu verfassen, sollte es in der neuen Regierung keine Berücksichtigung für diesen Beauftragten mehr geben.
Wie kann man denn, Herr Kallenbach, sich als ganz normaler, gewöhnlicher Christ in Anführungsstrichen oder als Hörer dieser Sendung für seine Glaubensgeschwister für Religionsfreiheit ganz allgemein einsetzen? Haben Sie da ein paar Tipps?
Das ist ja erstaunlich, dass von den betroffenen Glaubensgeschwistern immer zuerst und als Wichtigstes das Gebet genannt wird. Also, dass wir in unseren Kirchengemeinden für diese Situationen und auch für konkrete Einzelpersonen beten. Das nennen die einfach als das Wichtigste, weil sie damit gesehen werden, weil sie damit ernst genommen werden und in unseren Kirchen vorkommen. Also man kann in den Pfarreien darum bitten, für bestimmte Personen oder Länder in den Fürbitten an sie zu denken und für sie zu beten. Mhm. Als drittes, man kann Newsletter, Zeitschriften von den christlichen NGOs wie Missio, Kirche in Not, Open Doors, Hilfsaktion Märtyrerkirche, um nur 4 zu nennen, einfach hinschreiben und regelmäßige Informationen beziehen. Und dann kann man auch gezielt spenden für das, was Gott einem aufs Herz legt. Und man kann Bundestagsabgeordnete vor Ort auf konkrete Problemsituationen ansprechen. Und wenn das unsere 20.000 Gemeinden in Deutschland, vielleicht nur 10% tun, ihre Bundestagsabgeordneten auf diese Situation ansprechen, das würde eine unglaubliche Wirkung haben.
Meine letzte Frage zum Kongress. Wie kann man denn daran teilnehmen? Kann man sich zum Beispiel jetzt noch anmelden?
Ja, man kann sich noch anmelden. Unsere Häuser sind inzwischen belegt, aber wir haben befreundete Hotels aus der Umgebung angemietet. Und vor allem als Tagesgast kann man sehr gut teilnehmen, wenn man gerade auch in der Umgebung wohnt. Schauen Sie unter www.schoenblick.de. Da gibt es Informationen auch detaillierter Art über den Kongress. Oder per Telefon sind wir auch gut erreichbar.
Ja, Herr Kallenbach, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Gottes Segen für Ihre Tätigkeit und viel Erfolg für den Kongress Christenverfolgung heute. Alles Gute.
Vielen Dank auch für Ihren Dienst und für Ihre Aufgaben. Alles Gute und Gottes Segen.
Musik von Domenico Scarlatti war das. Wladimir Horowitz interpretierte diese Sonate in einer Aufnahme aus dem Jahr 1935. Davor habe ich gesprochen mit Kuno Kallenbach von der Programmleitung des Kongresses Christenverfolgung heute, der vom 14. bis 17. November im Haus Schönblick in Schwäbisch Gmünd stattfindet. Alles hierzu erfahren Sie auf der Internetseite www.schoenblick.de/Christenverfolgung. Auch Kirche Not wird auf dieser Veranstaltung mit einem Infostand und einem Gast aus der Weltkirche vertreten sein. Jetzt wollen wir uns noch mit dem heiligen Martin beschäftigen, einem der populärsten Heiligen überhaupt, dessen Fest wir am kommenden Donnerstag feiern. Warum Martin so beliebt ist, warum sein Fest nicht an seinem Todestag gefeiert wird und was es mit den Martinsgänsen auf sich hat, erzählt uns jetzt der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Professor Becker-Huberti, der heilige Martin von Tours wurde im 4. Jahrhundert geboren. Das ist eine Zeit, da liegt oft der Nebel der Geschichte drüber. Aber sein Leben ist, glaube ich, ziemlich genau dokumentiert.
So ist es. Derjenige, der als erster sein Leben beschrieben hat, Sulpicius Severus, hat ihn auch noch persönlich gekannt und hat dann angefangen, diese Biografie zu schreiben, die Grundlage aller anderen Biografien geworden ist.
Er stammte aber aus einer heidnischen Familie, ist dann ja erst später Christ geworden. Wie hat sich das in seinem Charakter ausgedrückt?
Nun, er hat das Christentum als Kind schon kennengelernt, war auf dem Weg, Christ zu werden. Dann musste er seinem Vater folgen, der stationiert war in dem Gebiet, das heute Ungarn darstellt, und war da als Sohn eines Offiziers verpflichtet, selber Soldat zu werden, was er eigentlich nicht wollte. Aber er musste. Das war der Wille seines Vaters und des Gesetzgebers. Allerdings muss er auch kein schlechter Soldat gewesen sein, denn er kam sofort zur kaiserlichen Garde. Das war eine Elitetruppe und wurde dort ordentlich geschliffen und ziemlich bald auch schon in den Offiziersstand erhoben. Dann wurde seine Truppe verlegt in das Rheinland. Das heißt, er wurde eingesetzt in den Kämpfen, die damals mit den Alemannen stattfanden. Und in diesem Zusammenhang passiert dann das berühmte Wunder der Mantelteilung, was die meisten Leute kennen.
Genau, also ein Soldat mit Leib und Seele erstmal, könnte man sagen. Ja. Und dann kam es zu dieser Mantelteilung. Aber ein Detail oder vielleicht das wichtigste Detail wird ja oft vergessen, nämlich das, was danach passiert ist in der Nacht darauf.
Richtig, denn die Mantelteilung an sich ist für einen Christen normal, müsste man sagen, wenn es nicht so symbolisch gewesen wäre. Aber der Traum in der Nacht danach erhöht das Ganze, denn Christus erscheint ihm in seinem Traum und er hat den halben Mantel, den er dem Bettler gegeben hat, um den Hals hängen und begleitet wird er von Engeln und erklärt den Engeln, schaut mal, der da unten liegt und schläft, das ist der, der mir den halben Mantel geschenkt hat. Also das Bild des Neuen Testamentes, was ihr dem Geringen getan habt, das habt ihr mir getan, das wird hier exemplarisch vorgeführt und gezeigt. Martin ist einer, der einem Armen hilft und damit Christus eben in den Mittelpunkt gestellt hat.
Und welche Konsequenzen hatte das in seinem Leben? Wie hat es ihn verändert?
Martin wollte natürlich Christ werden und in diesem Zusammenhang auch aus dem Armeedienst ausscheiden und hat das auch mit Bravour versucht. Er hat vor einer der bekannten Schlachten seinem Befehlshaber gesagt, du, ich nehme dein Geld nicht an, weil die Heerführer bekamen von dem Kaiser oder seinem Stellvertreter ein Beutelchen mit Geld, um die Soldaten auszuzahlen. Und er sagte, ich will das nicht, ich will aufhören, ich will ausscheiden. Und dann haben sie gesagt, was, du? Du willst doch hier nur flüchten, du hast Angst. Und sagte, nein, also ich gehe morgen vor allen ohne Waffen auf den Feind zu, aber ich will ausscheiden aus dem Heer. Man hat ihn inhaftiert in der Nacht. Am anderen Morgen fand die Schlacht nicht statt. Die Alemannen waren verschwunden. Und er musste seinen Dienst weiter in der Armee tun. Und erst nach 25 Jahren wurde er entlassen und konnte dann seinen Weg gehen. Er ging nach Hilarius von Poitiers und lernte dort Christ zu werden. Das dauerte einige Jahre. Das war früher eben sehr viel länger, als es heute der Fall ist. Und irgendwann war er dann so weit, dass er auch Priester wurde. Er ging zurück nach Ungarn, versuchte seine Eltern zu missionieren. Das gelang ihm natürlich nur bei seiner Mutter. Sein Vater war ein sturer Kopf und ließ ihn nicht an sich heran. Er ging zurück, lebte als Einsiedler und ist dann der Erste in Europa, der ein Kloster gründet. Deshalb ist er bis heute in jedem Kloster ein hochverehrter Heiliger, denn als der erste Klostergründer spielt er eine große Rolle. Und er beginnt dann in seinem späteren Leben einen Typ zu verkörpern, der unser Christentum sehr geprägt hat. Das ist der Priester, das ist der Seelsorger. Also das ist nicht einer, der sich verkriecht in seinem Kloster. Nein, der geht raus. Er geht auf Missionsreisen.
Und er war ja Bischof, wenn ich da mal einhaken darf. Er wurde dann Bischof. Wie war er denn in dieser Funktion?
Zunächst war er das genaue Gegenteil von dem, was man sich als Bischof wünschte. Zumindest seine Kollegen. Das waren Sakralbeamte. Die lebten in einem steinernen Haus, relativ gut verseucht und näherten sich der Bevölkerung nur in einem bestimmten Maße. Und da kam so ein Typ her, schlecht gekämmt, schlecht gekleidet, den wollten sie nicht haben. Aber die Bevölkerung liebte ihn und versuchte ihn durchzusetzen und hat das auch geschafft. Allerdings, die Legende, die erzählt, er habe sich in einem Gänsestall versteckt und die Gänse hätten ihn verraten und wären deshalb zu den berühmten Martinsgänsen geworden, diese Legende stimmt nicht. Sie ist eine Erfindung des 14. Jahrhunderts, die etwas zu erklären versucht, was es als Phänomen gab, was man sonst nicht verstand. Denn die Gänse auf Martin sind älter als Martin. Die Gänse wurden zur Pacht bezahlt. Der 11. war ein Pachttermin, wo also jemand, der eine Wiese oder ein Stück Feld gepachtet hatte, seinem Pachtherrn auszahlen musste. Und das machte man mit Gänsen zu dieser Zeit, die schlachtreif waren. Deshalb Martins Gänse werden sie erst durch Martin, aber sterben mussten sie zu diesem Termin schon sehr viel früher.
Ja, Sie sagten es, der heilige Martin war schon zu Lebzeiten hoch verehrt, aber auch große Menschen können ja der Vergessenheit anheimfallen. Wie ist es zu erklären, dass sich daraus so ein Brauchtum entwickelt hat, dass seine Verehrung Fahrt aufgenommen hat?
Bis vor ein paar Jahren wussten wir das auch nicht. Wir haben uns gewundert, dass es so war, bis wir begriffen haben, was die Menschen in seiner Zeit getan haben. Martin stirbt am 8.11. Der 8.11., der Todestag eines Heiligen, ist in der Regel sein Gedenktag. Das hat man aber nicht gemacht. Man hat den 11.11. gewählt als Termin. Und wir haben alle immer gerätselt, warum ist das denn eigentlich so? Bis wir dahinter kamen, dass der 11.11. lange schon ein Feiertag gewesen war. Ein so mächtiger und großer, dass der 8.11. gegen den 11.11. keine Chance gehabt hätte. Also hat man nicht den Todestag von Martin, sondern den Tag seiner Beisetzung als Gedenktag gewählt. Der 11.11. ist nämlich das zweite Erntedankfest. Das zweite Erntedankfest wird gefeiert, wenn die Ernte verarbeitet ist und vor allen Dingen das Wichtigste vorliegt der neuen Ernte, das ist der neue Wein. Der neue Wein ist trinkbar und er bekam dann den schönen Namen Martinsminne. Die Martinsminne wurde am 11.11. getrunken und da bleibt es ja nicht bei einem Glas. Und insofern war das ein Tag, der sich ungeheuer eingebrannt hat bei den Leuten. Die Martinsminne und das Martinsessen, alles was dazugehört hat, spielte also eine große Rolle. Und dann kommt etwas hinzu. Einer der Nachfolger von Martin kam auf die Idee zu sagen, wenn es vor Ostern eine Zeit der Vorbereitung gibt, dann hat Weihnachten das auch verdient. Also 40 Tage Fastenzeit vor Weihnachten. Und dann wurde der Martinstag zum Schwellenfest. Also wie der schöne Rosenmontag halt eben zum Schwellenfest geworden ist, war das Martin auch. Man durfte nochmal so richtig alles das tun, was anschließend verboten war. Und das ist natürlich wie ein Paradies für einen frommen Katholiken, in dem er sich dann da in wie einem Biotop bewegen kann.
Auch das wird nicht vielen bewusst sein. Da bleibt aber noch die Frage, warum gerade die Verehrung des heiligen Martin im Rheinland, aus dem Sie ja auch stammen, so groß ist. Er wird ja überall verehrt, aber im Rheinland glaube ich doch besonders.
Wie groß diese Verehrung ist, können Sie feststellen im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71. Da zogen die Düsseldorfer nämlich in den Schützengräben als Martinszug umher, hatten sich Laternchen gebastelt und spielten dort den Martinszug nach. Das war etwas, das gehörte dazu. Das konnte man selbst im Krieg nicht sein lassen. Also dieser Martin zu diesem Termin ist etwas, was in Fleisch und Blut übergegangen ist, was man nicht einfach streichen kann. Und deshalb ist es heute ein Brauchtum, das bei Christen und bei Nichtchristen eine große Rolle spielt. Die Begeistertsten beim Gripschen, also wenn man heischen gehen darf, sind oft muslimische Kinder, die hier zum ersten Mal mit diesem Brauchtum konfrontiert werden. Ich habe mit den Eltern gesprochen und auch mit der Obrigkeit der Muslimischen. Sag mal, wie seht ihr das denn? Wie macht ihr das? Die sagen, uns ist lieber, unsere Kinder lernen, was Anständiges an religiöser Handlung kennen, was bei uns genauso gilt, als dass sie daneben stehen. Also lasst sie ruhig mitmachen, wir haben nichts dagegen.
Also das Gripschen, das Laternenfest, wie manche sagen, ja. Es ist aber ein Laternenumzug vielmehr, doch etwas, was religionsübergreifend, konfessionsübergreifend wirken kann und vielleicht auch in eine Welt, die mit dem Christentum nicht mehr so viel zu tun hat. Vielen Dank für diese Ausführung, Herr Professor. Über den heiligen Martin von Tours habe ich gesprochen mit dem Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti und dabei wieder eine ganze Menge gelernt, was ich noch nicht wusste. Und wenn es Ihnen ähnlich geht und Sie sich für christliches Brauchtum interessieren, besuchen Sie mal die Netzseite von Professor Becker-Huberti. Sie ist leicht zu merken, www.brauchtum.de. Dort finden Sie reichliche Informationen über die Feste im Jahreskreis und die Bräuche, die sich daraus entwickelt haben. Und ich denke, die Wiederentdeckung dieser Schätze ist auch eine Form der Neuevangelisierung, die unsere Kirche hier in Deutschland so nötig hat. Und genau diesem Zweck, nämlich der Neuevangelisierung, dient auch die Faltblattreihe Glaubenskompass von Kirche in Not. Natürlich gibt es auch eine Ausgabe über den heiligen Martin, aber auch noch zu vielen weiteren Personen und Themen des christlichen Lebens. Stöbern Sie einfach mal im Internet unter www.glaubenskompass.de. Im ersten Teil der Sendung sprachen wir mit Kuno Kallenbach vom Kongress Christenverfolgung heute. Anmelden kann man sich auch noch kurzfristig, ich wiederhole das nochmal, vom 14. bis 17.11. findet er in Schwäbisch Gmünd statt. Zum Abschluss jetzt noch einmal Wladimir Horowitz mit einer Toccata von Francis Poulenc. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Freude gemacht, dabei zu sein Und wenn ja, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen aus dem Studio von Kirche in Not Ihr Volker Niggewöhner.